Hallo, liebe Hörer, willkommen im Bucketheads Podcast. Ich bin Kevin. Ich sag euch, seit mehr als 40 Jahren versuche ich ja schon Kontakt aufzunehmen zu den Jedi, die vor uns da waren. Ich versuch's jetzt nochmal. Seid mit mir. Seid mit mir. Sie sind nicht mit mir. Ach, wenn doch nur jemand da wäre, der mir zeigen könnte, wie es geht.
Seid mit mir. Seid mit mir. Seid mit mir.
Das sind deine letzten Schritte, Rey. Steh auf und gehe sie. Rey.
Rey.
Wow, die Macht ist offensichtlich stark in dieser Frau. Ihr hört die deutsche Stimme von Rey, Kaya Marie Möller. Hallo, Kaya.
Hallo, hallo Kevin, ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist, ich freue mich auch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn wir das hier aufnehmen, ist so vor Weihnachtsstress.
Ja.
Trotzdem sitzen wir jetzt hier zusammen.
Ja, das ist
du
schön.
Du in Berlin und ich hier in Bad Nauheim.
Genau.
Wir sprechen über Star Wars Episode 9, über Rey in Episode 9 und damit auch über dich in Episode 9. Darüber, was mit dem Charakter passiert, und da muss ich euch Hörern sagen, Achtung Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Wir sprechen ausdrücklich über Inhalte des Films. Wir sprechen über deine Arbeit, Kaya, als Synchronsprecherin, also wir machen hinter den Kulissen, und dann darüber hinaus auch etwas über Star Wars allgemein. Bevor wir voll einsteigen, darf ich dich noch kurz etwas genauer vorstellen.
Gern.
Kaya Marie Möller ist Jahrgang 85, lebt in Berlin, Schauspielerin, Synchronsprecherin. Mit 10 Jahren hattest du deine erste Fernsehrolle, hast inzwischen einige Serien gemacht und Filme, sowohl für Fernsehen als auch Kino. Mhm. Und deine erste Sprechrolle mit 4.
Ja.
Und da steckt auch ein gutes Stück Familiengeschichte drin. Würde ich dich gerne später noch mehr zu fragen.
Ja.
Schauspielerei scheint deiner Familie im Blut zu liegen. Es ist deine Bestimmung.
Ja, in der Tat.
Und heute ist Kaya, bist du unter anderem die deutsche Synchronstimme für Rooney Mara und für Daisy Ridley. Und da kommst du in unser Star Wars-Universum.
Ja.
Rey ist nicht deine erste Rolle. Du hast schon Barriss Offee gesprochen in der Serie The Clone Wars.
Das ist richtig, ja.
Darauf basierend, was bedeutet dir Star Wars?
Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, muss ich sagen, dass ich neben der Saga, neben der Skywalker-Saga eigentlich nicht viel gelesen oder gesehen habe. Also im Clone Wars-Universum kenne ich mich zum Beispiel auch gar nicht aus, obwohl ich Barriss gesprochen habe. Aber die Saga bedeutet mir unglaublich viel. Die hat mich, seitdem ich 13 war, begleitet und da habe ich immer mitgefiebert, ja.
Hast du ein bestimmtes Moment oder eine bestimmte Szene oder eine bestimmte Figur, irgendwas im Kopf, dein erster Kontakt mit Star Wars, als du 13 warst? Weißt du das noch?
Ja, ich war ein großer Anakin-Fan, weil mein erster Kontakt mit Star Wars war die Episode 1. Und ich war sehr begeistert. Ich war halt 13.
Hayden Christensen.
Ja, aber der Kleine war halt so süß. Und,
ach, der Kleine
genau,
schon.
Ja.
Episode 1.
Genau, ah, ja. Weil Hayden war nicht mehr ganz so mein Geschmack. Aber der Kleine, den fand ich ganz, ganz toll. Und dann fand ich auch großartig zu sehen, wie C-3PO und R2-D2 sich begegnen, weil ich schon wusste, ah, das ist doch eigentlich, sind die doch schon so ein Team. Und ich wusste in Episode 1 irgendwie, das ist ein legendärer Moment.
Ja, das ging vielen so. Das ging mir auch so an der Stelle. Wow, wir sind gerade bei was Historischem dabei.
Ja.
Und das hast du auch schon sehr empfunden. Sehr schön.
Ja.
Gucken wir auf Episode 9 jetzt konkret. Das ist ja unser Anlass, warum wir hier zusammenkommen. Hast du in Episode 9 eine Lieblingsszene?
Oh, puh. Also ich meine, alle, die ihn gesehen haben, wissen, dass er voll von vielen, vielen Dingen ist. Wie soll man sich da entscheiden? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, also ich muss sagen, wo ich wirklich sensationelle Gänsehaut bekommen habe, ist relativ am Ende, wo Rey Kontakt aufnimmt zu den Jedi-Meistern. Und dann plötzlich die ganzen Stimmen zu hören sind, das war schon ganz schön toll.
Das war wirklich toll.
Ja.
Ja. Das ist auch die Szene, die bei mir die meiste Gänsehaut auslöst, wenn ich habe es im Kino mitgeschnitten, den Ton.
Oh.
Und ich höre mir das immer wieder an und denke, wow.
Ja.
Sowohl im Englischen höre ich das als gerne, als auch im Deutschen, wenn du das sprichst. Es funktioniert einfach gut, dieses Side mit mir. Deswegen haben wir das am Anfang auch nachgespielt und ich bin so froh, dass du das mitgemacht hast.
Yeah. Ja, sehr gerne.
Ja, das ist ein Höhepunkt in Rays Entwicklung.
Ja.
Dieser Punkt, wo sie die Macht nutzt, um Kontakt aufzunehmen zu den Jedi, die davor waren.
Ja.
Das ist, wenn man fett drin ist im Star Wars Universum, ist das episch. Das ist was ganz Besonderes.
Ja.
Es ist kein Wunder, dass sie das am Anfang noch nicht schafft, am Anfang des Films.
Ja.
Und dann da doch schafft. Sie macht eine riesige Entwicklung durch in dem Film. Am Anfang sehen wir sie noch im Training. Dann wird sie ein meisterlicher Jedi, die unter anderem das schafft. Dann hat sie dieses Machtband geknüpft mit Kylo Ren, wo Palpatine sagt, das gab es seit Generationen nicht mehr.
Ja.
Und die andere Ebene, wo sie sich stark entwickelt, ist ihre eigene Identität. Von einem Niemanden über eine Palpatine bis hin zu einer Skywalker.
Ja.
Wahnsinn. Und das alles in diesem großen, epischen, galaktischen Konflikt, wo es einfach mal so um alles geht.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen größer als die Leben, die wir so führen. Ein kleines bisschen. Trotzdem.
Geringfügig.
Ja. Trotzdem. Inwiefern kannst du dich mit Rey identifizieren? Mein Hörer Richie hat gefragt, wie viel Rey steckt in dir, Kaya?
Oh, also ich glaube, dass ich schon einige Attribute auch besitze, die Rey hat. Ich bin auf jeden Fall auch eine Kämpfernatur und setze mich für das Gute ein. Und sie ist sehr, sehr stringent und sehr stark, aber sie hat was ganz Sanftes dabei. Und ich glaube, das steckt auch ein bisschen in mir.
Das Herz, was Leia erkannt hat und weswegen Leia dann Rey trainiert hat, obwohl sie eine Palpatine ist.
Ja.
Du sagst die sanfte Seite, aber in ihr steckt dieser dunkle Kern. Das war eine der großen Enthüllungen in Episode 9. Rey ist eine Palpatine. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, wenn du es jetzt wieder sagst, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist natürlich furchtbar. Also ich war geschockt und habe aber auch gedacht, ich liebe diese Entscheidung. Also ich finde es total richtig, weil wir haben uns alle die ganze Zeit gefragt, Rey, warum bist du so machtaffin? Wieso kannst du das alles? Warum ist da so ein riesiges Talent? Und wenn natürlich so eine große Macht in ihrer Familie schon vorhanden ist, dann erklärt es sich ganz wunderbar, finde ich. Und ich habe mir wirklich auch schon viele Gedanken gemacht, Palpatine hat Familie, hat ein Kind, wie kann das sein? aber ich bin für mich zu, hab mir so ein bisschen was gebaut, um mir das zu erklären und dass ja auch der Sohn und seine Frau sich von ihm abgewandt haben, finde ich auch richtig, damit Rey wirklich auch so von ihrer Persönlichkeit her ein guter Mensch, Jedi sein kann. Ja, also schockierend finde ich das, aber total folgerichtig und wahnsinnig spannend.
Zwei wichtige Punkte dazu für mich. Der erste, die Aussage, Rey ist eine Palpatine und daraus von dir die Ableitung, sie hat sozusagen dieses Potenzial schon in sich angelegt durch ihr Erbe. Das hat eine wichtige Aussage aus Episode 8 konterkariert, die für mich auch ein Augenöffner war in Episode 8. Diese Aussage da war ja, Rey ist ein Niemand.
Ja.
Und das war für mich ein echter Reminder, hey, Star Wars ist nicht nur Skywalker, es sind nicht nur die Skywalker, die was können, sondern es gibt auch die anderen Leute, wie man dann am Ende von Episode 8 diesen Jungen auch sieht, der den Besen dann an sich nimmt und so. Die Botschaft auch nochmal, hey, auch Leute ohne große Vergangenheit können was werden.
Ja.
Das ist dann auf einmal wieder weg. Ist das nicht schade?
Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, ich finde, die Message ist eigentlich schon auch in den Prequels ganz gut rübergekommen, dass man nicht unbedingt aus einer solchen Familie stammen muss, um mit der Macht umgehen zu lernen und ein Jedi werden zu können oder machtvoll zu sein. Insofern, ja, also ich glaube, ich weiß noch genau, wie es mir ging, als ich in 8 von Kylo gehört habe, du bist ein Niemand, habe ich das nicht geglaubt, weil es auch in der Dramaturgie so eingesetzt wurde, dass es halt von Kylo einfach auch nur ein Mittel gewesen sein kann, um sie auf seine Seite zu ziehen. Also ihr einzureden, sie sei ein Niemand, damit sie sagt, damit ich wer bin, verbinde ich mich mit Kylo Ren. Und ich war immer so, als dann die Leute gesagt haben, ja, sie ist ein Niemand, ach, sie ist ein Niemand, dachte ich so, hä, wieso nehmt ihr das alle so ernst? Mhm. Weil es für mich irgendwie so klar war, dass es nicht so sein kann. Dafür, ohne jegliches Training, konnte sie mir einfach zu viel.
Und dann die Erkenntnis, sie ist eine Palpatine, dargelegt von Palpatine selbst. Erst über Kylo Ren, der ihr das erzählt, und dann später nochmal bestätigt von Palpatine. Wir kennen Palpatine als einen sehr manipulativen Charakter und dass er gerne auch die Wahrheit krümmt. Mm. Gibt es möglicherweise irgendeinen Zweifel an der Geschichte? Ist es jetzt für dich bestätigt, hundertprozentig, Rey ist eine Palpatine, oder gibt es noch Zweifel?
Es ist sehr witzig. Bevor du diese Frage gestellt hast, habe ich nicht ansatzweise gezweifelt, aber jetzt komme ich schon ins Zweifeln. ja, guter Punkt.
Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Und letztlich habe ich gedacht, es wird schon stimmen. Es wird bestätigt nochmal durch Luke. Als Rey in Episode 9 nochmal nach Akto reist und dort mit dem Machtgeist spricht von Luke, sagt er gleich, du bist eine Palpatine. Ja. Sinngemäß, ich hab's gewusst, Leia hat's auch gewusst.
Ja.
Also da kommt für mich die Bestätigung letztlich dann doch. Hm. Und wenn es nicht so wäre, würde die Botschaft dieses Films auch so ein bisschen kaputt gehen, ne? Dass man über seine eigene Herkunft hinauswachsen kann, dass die Herkunft einen nicht bis ans Ende bestimmen muss. Insofern fände ich es jetzt wieder schräg, wenn es jetzt doch nicht so wäre, dass es doch keine Palpatine ist. Wie sie auch immer entstanden, wie Palpatines Sohn auch immer entstanden ist, das ist ja unklar, ob er jetzt natürlich gezeugt wurde oder auch durch Klonen vielleicht. Mhm. Das wird vielleicht irgendwann noch erzählt, vielleicht auch nie. Ja. Okay, das Erbe von Rey. Dann wollte ich mit dir gerne sprechen über das Verhältnis Rey und Kylo bzw. Ben Solo.
Ja.
Die finden ja zueinander. Hast du gedacht, endlich?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich ein Fan von Rey und Finn bin. Und ich glaube, wenn sich hier jemand zu finden hat, dann die beiden. Aber ich bin tatsächlich ein Fan des Kusses.
Ah.
Irgendwie ist der für mich ja auch wieder so, ich habe den als so richtig empfunden an dieser Stelle und finde diesen Moment auch, nachdem der Kuss, der ja jetzt auch nicht super leidenschaftlich ist oder so, etwas so hat wie, oh, ich fress dich auf, sondern halt so dieses sich finden, wissen, dass man auf derselben Seite steht und gemeinsam irgendwie diese Reise weitergeht, vermeintlich. Ja, also dieser Moment nach dem Kuss, wo sie sich angucken und sich anlächeln, man Ben auch eigentlich das erste Mal wirklich lächeln sieht.
Guckt das erste Mal freundlich überhaupt.
Ja.
Das erste Mal lächelt er, ist ganz stark.
Es ist wirklich so stark und er ist so schön und
ja, er ist wirklich schön.
Ja, und es ist also wirklich, ja, ich liebe diesen Moment und wo beide dann so grinsen und erleichtert sind und froh sind und dann diese wahnsinnige Fallhöhe, dass dann Kylo von uns geht, beziehungsweise Ben von uns geht.
Bevor wir zu dem Tod kommen, lass es nochmal bei dem Kuss schnell bleiben.
Ja.
Ich habe das ähnlich gefühlt wie du. Ich fand das sehr zufriedenstellend, dass sie dann sich da geküsst haben. Hm. Ich hatte vor allen Dingen auch ein paar Fans im Hinterkopf, denen ich auf Twitter folge. Diejenige, die ich meine, weiß genau, wen ich meine. Die ist ein absoluter Reylo-Fan und ich wusste genau, wenn die diesen Kuss sieht,
flippt sie aus.
Flippt aus, ja. Endlich. Für die habe ich mich echt gefreut, als dieser Kuss kam. So, so ging es mir. Es gab auch unterschiedliche Reaktionen. Bei meinem Bruder im Kino war es völlig still. Nur mein Bruder hat laut gerufen, wow. Und dann haben alle gelacht, ja. Und ja. In den drei Vorstellungen, in denen ich war, habe ich alles gehört. Von bis Applaus war alles da.
Wirklich?
Ja.
Wie schön.
Du musstest diesen Kuss nicht sprechen, du hast ihn dir angucken können. Ne,
ja, und ich wusste nichts von ihm. Ich wusste nichts von diesem Kuss, weil ich eine Fassung gesehen habe, in der der Kuss nicht vorkam. Es gab nämlich mehrere Schnittfassungen und ich glaube, JJ war unschlüssig bis zum Schluss, wie er es machen soll und hat sich dann doch für den Kuss entschieden. Und deswegen saß ich auch in der Premiere in Köln, hatten wir so eine schöne Gala-Premiere, saß ich da und dieser Kuss findet statt und ich konnte nicht anders als laut zu sagen, davon wusste ich nichts.
Ja. Sehr schön. Nochmal zu Ben Solos Tod an der Stelle. Von dem hast du aber gewusst.
Das habe ich gewusst, ja.
Und?
Ja, ich finde es natürlich wahnsinnig tragisch, aber auch da schließt sich irgendwie dann doch auch ein Kreis. Und ich hätte es nach all dem, was er so getan hat, schon auch, da habe ich mich gestern mit Tobi Meinl drüber unterhalten, der sagte das so schön, dass es komisch gewesen wäre, wenn auf einmal tritratralala, alles super, ich habe ganz viel Scheiße gebaut, aber jetzt ist alles gut, wenn es dann so weitergeht. Da dachte ich so, ja, stimmt irgendwie. Also auch wenn er jetzt bekehrt worden ist, dass es irgendwie doch ziemlich schlüssig ist, dass er auch seine letzte Lebensenergie gibt, um Ray zu retten und damit die gute Seite halt zu stärken.
Ja, das ist, glaube ich, dann auch die zentrale Leistung, die er dann vollbringt nochmal als Jedi. Ne? Sich selbst opfern, das ultimative Opfer.
Ja.
Und dadurch wird er da zum Jedi-Ritter, kann man so interpretieren.
Ja, ich finde schon.
Ja, spätestens da, wenn nicht sogar schon vorher.
Ja.
In dem Film sehen wir Ray, Finn und Poe zum ersten Mal länger zusammen.
Ja.
Und was machen sie? Sie streiten.
Ja.
Du musstest das sprechen. Wie hat sich das angefühlt? Fandest du das angemessen?
Also ich mag tierisch den Humor, der dadurch entsteht. Also ich muss sagen, dass ich doch schon sehr nostalgisch bin und diesen frotzelnden Humor aus den ersten Teilen halt auch sehr, sehr liebe, aus der Ursprungstrilogie. Und ich habe schon gemerkt, dass es ein Mittel ist, aber ich habe es ihnen nicht übel genommen. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum Poe und Ray sich so gegenseitig angehen. Ja.
In einer Zeit, wo die Anspannung groß ist, kann man das einerseits verstehen, eben weil die Anspannung so groß ist und der Druck so groß ist, gehen die vielleicht deswegen so miteinander und auf der anderen Seite, meine Güte, die sind in diesem epischen Konflikt. Warum halten die nicht bedingungslos zusammen an der Stelle? Ich persönlich.
Da würde ich aber denken, sie halten schon bedingungslos zusammen. Also man kennt das ja so ein bisschen vielleicht von einer Familie. Ich werfe mir mit meinem Bruder auch die frechsten Kommentare gegenseitig an den Kopf. Aber ich würde für ihn ins Feuer springen. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Oder es muss nicht bedeuten, nur weil man frotzelt, dass man sich nicht auch unglaublich lieben kann.
Wahre Worte. Reden wir über deine Arbeit an dem Film konkret? Episode 9 ist ja bei uns am 18. Dezember angelaufen. Wann und wie genau hast du das Skript in die Hand bekommen?
Oh, das Skript habe ich nie in die Hand bekommen. Ich glaube, dieses Risiko wollten sie nicht eingehen.
Okay, dann was hast du wann in die Hand bekommen?
Ja, also ich durfte erst mal eine geschwärzte Fassung sehen, komplett von Anfang bis Ende, wo unser Synchronregisseur Björn Schaller mit dabei saß und mir die schwarzen Stellen erklärt hat, was da gerade passiert, weil wir hatten eine Fassung, die nennt sich P1, Picture Log 1, glaube ich. Und da gehen immer nur so Blasen um die Köpfe auf, wo man dann das Bild sieht. Man sieht dann nur den Kopf von demjenigen, der halt gerade was sagt. Der Rest des Bildes ist schwarz. Manchmal am Anfang der Szene haben sie dann noch so Schattierungen gezeigt, dass man ungefähr weiß, okay, das ist die Situation. Wir befinden uns irgendwo, sieht eher aus nach Urwald, okay. Damit man so ungefähr weiß, wo man ist. Aber halt einfach aus Geheimhaltungsmaßnahmen durften wir gar nicht viel sehen. Und Björn ist dann einmal am Anfang, glaube ich, nach London geflogen und hat sich dort den Film in der aktuellen Schnittfassung angeguckt, damit er uns anleiten kann und sagen kann, was wir zu tun haben.
Weißt du noch ungefähr, wann das war, diese erste P1-Fassung, dass du die gesehen hast? Wochen vorher, Monate vorher, vor dem 18. Dezember?
Monate vorher, Anfang Oktober war das.
Anfang Oktober.
Ja.
Und da waren schon die wesentlichen Geheimnisse drin.
Ja.
Der Tod von Ben Solo, auch die Palpatine, der Palpatine-Twist.
Ja.
Du hast das all die Wochen mit dir rumgetragen.
Ja, schrecklich.
Komm, wem hast du es trotzdem erzählt?
Niemandem. Niemandem.
Nicht mal deinem Freund?
Nein, nicht mal meinem Freund. Der wollte das auch, glaube ich, gar nicht wissen. Also er hat mich auch gar nicht gefragt. Er wollte mich wahrscheinlich nicht in Versuchung führen. Aber ich bin einfach auch so davon überzeugt, dass es so viel schöner ist, wenn man das im Kino erlebt. Und ich bin generell, wenn dann nur aus Versehen jemand, der spoilert?
Wie spoilert.
Spoilert. Genau. Und ich finde das immer schade eigentlich, wenn ich vorher irgendwas erfahre, was essentiell ist. Deswegen möchte ich dann meinen Freunden oder generell den Zuschauern nicht den Spaß an der Freude verderben.
Müsst ihr auch diese strengen Geheimhaltungsklauseln unterschreiben, die bei Star Wars Lucasfilm Kontexten besonders streng sein soll?
Ja.
Und was steht da genau drin?
Da steht, dass wir sehr, 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 sehr viel Geld bezahlen müssen, wenn rauskommt, dass wir irgendwas spoilern.
Wie viel?
Ich glaube, das ist im Millionenbereich.
Okay. Ja. Wenn ich dein Freund wäre, würde ich dich auch nicht mehr unter Druck setzen. Das erklärt. Zusätzlich zu dem, dass er bestimmt zu dir hält und bedingungslos und dich nicht unter Druck setzen will. Das erklärt es zusätzlich nochmal. Das Risiko ist nicht gering.
Sehr ja, schön. Absolut. Aber ich muss wirklich sagen, dass es tatsächlich mir manchmal echt so aus Versehen fast passiert ist. Dass ich dann so sagen wollte, ja, und dann, oh shit. Und dann habe ich echt immer noch so in letzter Sekunde zurückgehalten. Witzigerweise wollte ich auch, die Gala-Premiere war ja auch noch einen Tag vor der eigentlichen Premiere und wir durften irgendwie bis morgens um 9 oder so nichts davon posten. Und dann wollte ich so Hashtag Rey Skywalker posten. Und dann war ich so, oh Gott. Ich Idiot, habe es natürlich sofort wieder gelöscht und nicht gepostet, weil damit wäre ich fertig gewesen.
Auf der letzten Meile noch mal eine Million oder mehr abdrücken.
Ja.
Die deutsche Fassung von Episode 9 ist wieder entstanden bei FFS Synchron in Berlin.
Genau.
Beschreib mal, wie deine Arbeit dort ablief. Du hattest es schon erzählt mit dem Herrn Schaller, aber nimm uns mal mit in den Hauptraum, wo die Arbeit abläuft. Wie sieht das da aus in dem Synchronstudio?
Ja, also es ist ein wunderschönes Atelier, so nennt sich das, in dem ein riesengroßer Bildschirm hängt. Ich bin davon ungefähr mit dem Mikrofon, sagen wir mal so 5 Meter entfernt, vielleicht 4. Und im selben Raum sitzt noch mein Cutter mit mir, Matthias Fasold, hat alle 3 Teile den Cut gemacht. Und dann hinter der Scheibe sitzt mein Regisseur und mein Tonmeister und übers Talkback gibt er mir Anweisungen, was ich besser machen soll. Und dann liegt vor mir eigentlich immer das Skript auf einem Pult. Aber in diesem Fall wird nicht nur ein Standmikrofon genutzt, sondern auch noch ein, wie nennt sich das denn? So ein kleines Mikrofon, was mir um die Brust geschnallt wird, dass es so ein bisschen mehr nach Bewegung klingt und nicht ganz so sauber wie ein Standmikrofon, damit es mehr Atmosphäre hat und ein bisschen dreckiger klingt. Mhm. Das ist sonst eigentlich nie der Fall, damit sie so ein bisschen den Ton dann mischen können. Ich glaube allerdings, dass sie das Mikrofon nicht oft eingemischt haben, aber sie wollten die Option haben.
Und du hörst natürlich keinen Ton des Films. Oder hast du den im Ohr?
Den kann ich mir reindrücken über drei Knöpfe. Also ich kann mir den O-Ton reindrücken, dann kann ich mir das reindrücken, was die Kollegen schon aufgenommen haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Julien Hagege, der Kylo bzw. Ben spricht, schon aufgenommen ist, dann kann ich in der Szene, wo ich mit ihm spreche, mir auch das deutsche Aufgenommene in den Raum reinspielen lassen.
Aha.
Genau.
Du sitzt also nie zusammen im Raum mit Julien Hagege oder Friedhelm Ptok, den deutschen Palpatine.
Ja, leider nicht.
Niemals,
nein.
Immer alleine.
Ja, früher war das halt immer so. Also ich bin ja schon länger dabei und habe diese Zeiten noch erlebt, wo wir halt immer alle zusammen vor dem Mikro standen und direkt miteinander spielen konnten. Das war eine ganz andere Arbeit, selbstverständlicherweise.
Jetzt bin ich ein bisschen desillusioniert. Aber ich habe Bilder gesehen aus FFS Synchron in Berlin, wie das Studio da aussieht. Das kann man sich im Internet angucken. Daraus konnte man schon schließen, dass Kaya da alleine sitzt vor dem großen Bildschirm.
Ja.
Beeindruckend. Und dann trotzdem diese Power, die du da raushauen musst. Wie war es, bestimmte Szenen zu spielen? Ich denke daran, ich meine, ich habe dich 4 oder 5 Mal laut Nein schreien hören. So richtig crazy.
Ja.
Als zum Beispiel Kylo diesen Wegfinder zerstört oder als Kylo sagt, deine Eltern waren niemand.
Ja.
Sind das Stellen, die dir am meisten Spaß machen?
Ja. Ja, weil da geht es so richtig wirklich ans Eingemachte und ich liebe es, wenn es schwierig wird. Und Daisy gibt das so unglaublich toll vor und natürlich möchte ich da gerne rankommen oder alles geben, um da einigermaßen gut ranzukommen. Ich denke, dass man immer ein bisschen natürlich verliert im Gegensatz zum Original, aber gerade solche Szenen, auch zum Beispiel das Chewie, was sie schreit, in Episode 9, wo sie mit durch die Machtblitze, die plötzlich aus ihrer Hand kommen, Chewie tötet, vermeintlich.
Vermeintlich.
Das war so, also als ich das gehört habe, ist mir das durch Mark und Bein gefahren und ich dachte wirklich, Ich hoffe, ich kriege das so hin. Und dann haben wir es auch ein paar Mal gemacht. Und ich habe an der Stelle darauf bestanden, dass es so schrill bleiben darf, weil Björn an der Stelle gesagt hat, ach ja, Disney will das bestimmt nicht ganz so schrill haben. Und da habe ich gesagt, nein, kein vorausschauender Gehorsam. Wir bieten es ihnen erstmal so an, wie es im Original ist. Und dann haben sie es Gott sei Dank auch so genommen.
Musstet ihr irgendwas wieder zurücknehmen, was ihr produziert habt?
Ja, also wir haben schon ein paar Änderungen gehabt. Eine bestimmte Stelle erinnere ich sehr gut, weil die nämlich, wenn man auf die Synchronität guckt, die jetzige Fassung nicht so synchron ist wie die davor, aber inhaltlich korrekter. Und zwar an der Stelle, wo Rey sagt, ich sah den dunklen Thron und wer darauf saß. Mhm. Und dann sagt Finn, Kylo. Und sie sagt, und ich. Aber wir hatten ursprünglich eine Fassung, weil sie sagt im Englischen and me, also was ein klarer Mundschluss ist, also die Lippen schließen sich bei me. Das nennt sich labial im Synchronfachdeutsch. Und da hatte Björn eigentlich drauf getextet, an meiner Seite. Und
des M's.
Genau. Und dann hat aber Disney richtigerweise bemerkt, dass das bedeuten könnte, dass Kylo unter ihr steht. Also an meiner Seite könnte implizieren, er ist zwar auch mächtig, aber ich bin mächtiger. Und das wollten sie vermeiden. Deswegen haben sie da sich die Änderung gewünscht, dass sie nur sagt und ich.
Du hast gesagt, Björn hat getextet. Hat er die deutsche Übersetzung gemacht oder hat er sie nur angepasst?
Ich glaube, er hatte eine Rohübersetzung von jemand anderes, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber definitiv, dass er die Dialogfassung geschrieben hat.
Dann die Herausforderung, du und Daisy Ridley.
Ja.
Du hörst sie dir erst an, wie sie es macht.
Genau.
Und dann adaptierst du beziehungsweise versuchst du zu imitieren?
Mhm.
Tatsächlich?
Ja. Also ich funktioniere so als Sprecherin, da haben alle ihre eigenen Wege, die sie wählen, aber ich orientiere mich immer erstmal an der Originalsprache. Also so, dass ich, wenn sie sagt, and me, dass ich erstmal nachspreche, wie sie sagt, and me, also auf Englisch. Und dann habe ich das Gefühl, ich kriege den Tonfall, ich habe die Stimmung, ich spüre das, was sie spürt in dem Moment. Und dann versuche ich das in die deutsche Sprache mit reinzunehmen.
Ach, wie cool. Weil ja. Ich versuche das, ich mache in meinem Podcast auch manchmal so Hörspieleinspieler, wo ich halt Comics nachstelle. Und, ja. Und dann mit meinen kleinen bescheidenen Methoden versuche ich Palpatine nachzumachen und so. Und
wow,
das mache ich
cool.
Dann im Englischen, weil ich den Ian McDermott halt so im Ohr habe. Ja. Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Weißt du, sowas
wow,
versuche ich halt. Aber
cool.
Daraus dann das Deutsche zu machen, danke für
ja.
Den Erfahrung.
Großartig.
Und daraus kannst du dann was Deutsches entwickeln, das ist ja geil.
Ja, also das habe ich aber auch viele Jahre trainiert. Das kann man trainieren.
Ich muss dringend viel üben noch. Okay, gut. Könntest du andere Charaktere nachmachen aus dem Star Wars Universum, wenn ich dir jetzt sage, hier, sprich mir mal Palpatine?
Nein, Palpatine niemals.
Warum nicht?
Nein, also das wurde ich witzigerweise schon mal gefragt und da war ich genauso perplex wie jetzt. Vielleicht muss ich mir mal ein paar drauf schaffen, damit ich dann sagen kann, ja klar, kein Problem. Aber nee, auch mein Chewie ist sehr mickrig und mein BB-8 ist süß, aber lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Insofern, ich beantworte die Frage lieber mit Nein.
Du versuchst es dann auch jetzt gar nicht mehr so groß. Okay. Es ist ja auch, ich meine, du bist jetzt so geprägt auf Rey, es würde ja keiner mehr einen Palpatine abnehmen. Oder wenn wir jetzt Barriss Offee hören in The Clone Wars, dann hören wir jetzt auch in Zukunft auch immer so ein bisschen in Rey daraus. Das ist leider so. Da bist du jetzt geprägt. Ich habe,
das finde ich gar nicht schlimm.
Nee, das ist tatsächlich eine gute Sache. Ich darf dir an dieser Stelle schon mal vorab Danke sagen und gratulieren dafür, dass du das geschafft hast, weil du hast da was ganz Wichtiges für viele Menschen, was du da machst. Ich kann das aus meiner eigenen Perspektive kurz erzählen. Ich bin Jahrgang 79 und mit der klassischen Trilogie groß geworden. Damals auch viel auf Deutsch natürlich gehört, meine Muttersprache. Und da war der Luke Skywalker, Hans-Georg Panzer. Hans-Georg Panczak, damals und heute.
Ja.
Und den habe ich im Ohr seitdem, mit dem bin ich groß geworden. Und das ist für mich so herzerwärmend, wenn ich den höre. Und es bedeutet mir so viel und die Stimme ist so eng damit verbunden, mit allem, was Star Wars für mich ausmacht. Und jetzt saß ich im Kino und habe neben mir drei Kinder sitzen gehabt. Links neben mir saß mein Bruder, 43 links neben ihm saßen zwei richtige Kinder. Der eine war so 9, der andere vielleicht 10 und so. Und die hatten so einen Spaß mit diesem Film und die haben sich so gefreut.
Oh,
und
wie toll.
Vielleicht prägst du die mit deiner Stimme in dieser Kindheit, so wie der Hans-Georg Panczak mich und meine Generation mitgeprägt hat. Und also in meiner Generation, als ich jetzt hier gefragt habe, die deutsche Stimme von Ray könnte mit mir sprechen für den Podcast. Höre, habt ihr darauf Bock? Haben so viele gesagt, auf jeden Fall, die macht das voll gut, es passt voll, auf jeden Fall. Und da scheinst du gut anzukommen.
Oh, wie schön, das freut mich gerade total. Ja, das bedeutet mir echt viel. Und ich habe noch gar nicht so darüber nachgedacht, offen gestanden, dass das so sein könnte, wie du es mit Hans-Georg vielleicht erlebt hast. Das wäre natürlich ein Traum. Klar.
Ich bin nicht so drin im Convention-Wesen, aber sehen wir dich dann in Zukunft auf Conventions?
Definitiv. Also ich habe alle so lieb gewonnen. Ich finde die Star Wars Family wirklich so toll. Alle sind so liebevoll und haben so einen Spaß an der Sache. Das macht einen richtig glücklich.
Jetzt müssen wir uns mal wieder so ein bisschen aus dieser warmen Decke rauswinden. Ich bin in diesem Spannungsfeld von super mega Fan und froh, dass wir sprechen. Und ich bin eigentlich beruflich Journalist und muss eigentlich mit meinen Gesprächspartnern ein bisschen härter umgehen, als
ja,
ich
bitte.
Gerade tue. Aber da habe ich eigentlich gar keinen großen Bock drauf. Trotzdem, ich habe eine Frage von der Hörerin Patricia.
Ja.
Was unterscheidet die Synchro eines Star Wars Charakters von einem, sie schreibt wörtlich, normalen Film?
Wow, ja, das ist eine gute kritische Frage. Also von meiner Seite aus unterscheidet es sich nicht so sehr in der Arbeit, vom Gefühl her. Also ich bin ja auch ein Star Wars Fan und für mich ist jede Minute im Studio super aufregend und spannend und macht mich einfach total glücklich. Wir haben halt sehr viel mehr Zeit. Also Disney weiß schon, dass das eine große, wichtige Geschichte ist und dass das richtig, richtig gut werden muss. Deswegen geben sie uns sehr viel Zeit und die haben wir im synchronen Alltag sonst so nicht. Also wenn ich mal so vergleichen darf, wir machen bei einer normalen Serienproduktion, zum Beispiel Shameless, wenn ich da synchronisiert habe, habe ich 34 Takes die Stunde aufgenommen. Und bei Star Wars machen wir vielleicht so 11, 12 Takes die Stunde und nehmen uns da richtig Zeit. Und wenn es dann auch nur mal 8 die Stunde sind, dann ist es auch in Ordnung. Es ist selten der Fall, aber ja, man möchte halt einfach jeden sogenannten Take, jetzt habe ich Take einfach so vorausgesetzt, also der Film wird in so viele kleine Teile unterteilt und ein kleiner Teil nennt sich dann Take. Genau, jeder Take muss einfach 100%ig sitzen.
Du hast das Gefühl, man gibt dir künstlerische Freiheit, weil der Konzern weiß, der deutsche Markt ist einer der wichtigsten weltweit für dieses Franchise und deswegen geben sie dir diese Zeit.
Ja, also ich glaube, es ist halt auch einfach das Budget da, diese Stunden im Studio auch zu bezahlen und die Menschen alle gut zu bezahlen, die da dran arbeiten. Die wissen schon, was das den Leuten auch bedeutet. Also, dass es eine riesengroße Fangemeinde gibt und dass sie natürlich auch die zufriedenstellen wollen. Und ich weiß, dass JJ selber sich auch die verschiedenen Synchronfassungen anhört oder zumindest reinhört. Und sich die Besetzung vorspielen lässt und da halt auch seinen Segen oder Nicht-Segen gibt. Und ja, also Disney ist da einfach sehr penibel. Die wollen dann wirklich meisterliches Synchron.
Ja, das ist gut zu hören. Und dann überrascht mich die Frage, die Patrick gestellt hat, auch einer meiner Hörer. Er will wissen, warum haben wir dich nicht gehört als Rays Stimme im Spiel Battlefront 2?
Ja, das ist blöd gewesen. Die haben mich versucht, über E-Mail zu kontaktieren. Und da ich nicht so ein digitales Mädchen bin, wenn ich ehrlich bin, ist das so ein bisschen an mir vorübergezogen, weil ich glaube, dass die E-Mail im Spam gelandet ist oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mich nicht zurückgemeldet und dann haben sie gedacht, ich habe kein Interesse und haben einfach jemand anderes genommen. Und dann,
wer ist die,
glaube ich,
EA DICE in Stockholm oder wer war die in dem Zusammenhang?
Ich erinnere mich nicht genau. Ich glaube, das war das Studio, das es in Deutschland für die Firma gemacht hat.
Ah.
Genau. Und dann hatten wir, glaube ich, im Nachhinein nochmal Kontakt und dann meinten sie, dass es ihnen auch leid tut, dass es jetzt nicht mit mir geklappt hat, aber dass sie sich dann in der Zukunft, dass sie dann wissen, sie können sich oder sollten sich auf mehreren Wegen bei mir melden, wenn von mir keine Antwort kommt.
Okay. Bevor wir zurückkommen über diesen, ich möchte dann nochmal inhaltlich mit dir über Star Wars sprechen. Ich möchte jetzt nochmal bei diesem Punkt, wo wir gerade sind, behind the scenes, ein bisschen über Karriere reden.
Ja.
Weil vielleicht hören uns ja ein paar Menschen zu, die Interesse haben an Synchronsprecherei, Schauspielerei.
Ja.
Wie wird man eigentlich Sprecherin? Bei dir waren die Umstände ja besonders. Stichwort deine Familie. Erzähl mal, wie war das?
Also ich gehöre zu den typischen Synchronkindern. Die Kinder, die halt mitgeschleppt werden ins Studio, weil die Eltern das machen. Und ich habe auch ein Interview für die Mediapaten gegeben, das man auf YouTube sehen kann. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, ach, schon wieder dieselbe Geschichte, wieder ein Synchronkind. Und dann habe ich gemerkt, dass doch schon eine häufige Geschichte ist, dass Kinder halt in die Synchronbranche eingeführt werden, weil ihre Eltern halt dort arbeiten und weil sie es bei ihren Eltern sehen und sagen vielleicht, oh, das will ich auch machen. Oder die Eltern denken, hey, das könntest du gut, mach das doch mal. Ja, und da fand ich es fast ein bisschen schade, dass ich ihnen keine neue Story bieten kann. Aber meine Geschichte ist halt die ganz klassische. Meine Eltern kamen vom Theater. Als mein Bruder dann auch noch auf die Welt gekommen ist, haben sie gesagt, okay, das Theater, das bringt uns jetzt nicht das Geld, was wir uns wünschen würden, um auch ein Haus zu haben und einen Garten und das, was wir uns so für unsere Kinder wünschen. Und sind dann in die Synchronbranche gegangen. Meine Mama als Dialogregisseurin und mein Vater als Sprecher. Mein Papa ist Schauspieler, meine Mutter ist Regisseurin. Und als ich dann 4 war, hing ich mal wieder so mit meinem Bruder im Studio ab, weil meine Eltern noch arbeiten mussten. Und wir haben uns da immer eine gute Zeit gemacht im Foyer, wo immer viele Sprecher abhingen. Und wir haben die dann immer ausgequetscht über alles Mögliche. Und sie sollten uns Geschichten erzählen und Sachen vorlesen. Und plötzlich kam halt jemand um die Ecke und sagte, uns fehlt hier noch so ein Kind, Katharina, so heißt meine Mutter, kann ich deine Tochter mal schnell? Und dann habe ich da irgendwie mal schnell als 4-Jährige meinen ersten Take gesprochen. Ja.
Und wo war dieses Studio der Familie Möller?
Das hieß Planet Wave Studio und war in der Wandsbecker Zollstraße in Hamburg.
Ach, auch schon in Hamburg. Du bist ja eigentlich in Pforzheim geboren.
Genau, da war ich nur ein Dreivierteljahr, weil meine Eltern dort am Stadttheater engagiert waren. Und dann sind wir über einen Umweg über Buxtehude dann nach Hamburg gekommen. Genau, und da bin ich eigentlich aufgewachsen.
Das Familiennetzwerk war ein Startschuss. Aber nur weil du ja einmal als 4-Jährige was eingesprochen hast, heißt es ja nicht A, dass du es gleich gut gemacht hast und B, dass von da an alles gut war. Und dass es dir sozusagen in die Wiege gelegt wurde, du musstest dich ja trotzdem ausbilden.
Ja.
Und da ist ja sicherlich auch ein Weg, den Leute gehen können, die kein Familiennetzwerk haben.
Absolut,
was kannst ja, natürlich. Was kannst du denen sagen? Was tue ich? Wo fange ich an? An wen wende ich mich? Was mache ich? Wo gehe ich hin?
Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Der meistgegangene Weg ist der, dass man eine Schauspielausbildung macht und sich halt darin ausbilden lässt, Emotionen zu produzieren, die eigentlich gerade nicht da sind. Und das ist schon auch fürs Synchron sehr, sehr wichtig, weil es müssen auch vor dem Mikro echte Emotionen stattfinden, damit es sich auch dann so anhört, als wäre es gerade eine echte Emotion. Insofern ist eine Schauspielausbildung eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung. Es gibt aber auch wahnsinnig talentierte Leute, die gar keine Schauspielausbildung brauchen. Und
das ist gemein.
Ja. Und die brauchen dann vielleicht ein bisschen Stimmtraining oder setzen sich vielleicht ein bisschen mit Atemfunktion auseinander, damit sie auch wissen, was sie tun, wenn sie ihre Stimme professionell einsetzen. Und dann ist der Schritt, sich bei verschiedenen Studios vorzustellen und erstmal in der Menge zu sprechen. Menge ist ein veralteter Begriff. Heute heißt das, glaube ich, Ensemble. Das bedeutet, dass man halt kleine Hintergrundsätze bedient oder Aktionen. Also wenn da ein großes Publikum ist bei einem Baseballspiel oder so, dass man oh oder yeah oder keine Ahnung was schreit. Oder in einer Bar sagt jemand, kann ich noch ein Bier haben? Und dann macht man halt diesen kleinen Satz. Also lauter so kleine Schnipsel im Film oder in einer Serie werden dann mit dem Ensemble abgedeckt. Und da ist der Einstieg für Synchronsprecher. Da probiert man sich aus, da lernt man so ein bisschen den Umgang mit den ganzen Knöpfen und mit dem Skript und was, wo, wie, wann passiert und halt auch, wie man selber vom Mikro überhaupt so funktioniert und wie man rüberkommt. Und wenn man sich da dann so reingefuchst hat, dann kommen langsam die größeren Rollen, wenn man sich da ganz gut beweist. Und ja, das ist das, was man anstreben sollte als erstes. Und dann geht man zu den Studios und zu den sogenannten Aufnahmeleitern und stellt sich vor und sagt, hallo, ich bin XY, ich hätte wahnsinnig Lust, mal Synchronisation zu machen und könnt ihr mich nicht mal mit in die Menge schmeißen.
Ist aber lieb, dass du uns das verrätst, weil jetzt stürmen wir alle die Synchronstudios und machen dir, die du ja konkurrenzlos bist, dann aber trotzdem Konkurrenz.
Ja, bitte, dann werde ich auch noch besser.
Dann sprichst du doch noch Palpatine und Chewbacca und BB-8 und alle.
Lass mich den Löwen auch noch spielen.
Meine Erfahrung, ich bin Radiosprecher, ist, man braucht am Anfang jemanden, der an dich glaubt, der dich fördert. Ja. Kannst du das bestätigen aus deiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung der Kollegen, die du hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir unterstützt, in Synchron reinzukommen. Und irgendwann hat Susanna Bonasewicz unsere Lea, sie entdeckt und hat gesagt, ich glaube an dich und ich habe die Zeit und die Kraft und die Lust, dich aufzubauen und vielleicht auch ein paar Takes ein paar Mal öfter zu machen, weil man halt eben am Anfang noch nicht die Routine hat. Und ich sehe dein Potenzial. Und da hat sie auf jeden Fall Susanne einiges zu verdanken und ist dadurch auch an die großen Rollen rangeführt worden. Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall es immer so ist, dass irgendjemand sagt, oh, die finde ich toll oder den finde ich toll, den unterstütze ich oder
nimmt
den,
einem beiseite, gibt einem Tipps.
Ja.
Ich muss gerade an Harpe Kerkeling denken, der erzählt hat, wie ihn Otto Walkes mal beiseite genommen hat und so erklärt hat, wie das alles so ist und worauf er achten muss und so.
Ja.
Wie kriege ich denn so jemanden, so einen Förderer oder eine Förderin?
Im besten Falle bemerkt ein Regisseur oder eine Regisseurin dich, wenn du im Ensemble sprichst oder eine kleine Rolle bei ihr oder ihm sprichst und hört etwas, wo er oder sie denkt, ja, das ist was Besonderes, was Fördernswertes, da möchte ich meine Kraft reinstecken. Also es ist eigentlich so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit etwas Talent.
Und um Gottes Willen nicht erzwingen. Ich habe mal einen Kollegen erlebt, der kam bei uns in die Redaktion und hat dann so gefragt, bei wem muss ich mich eigentlich einschleimen, um was zu werden?
Oh, okay. Ja, das ist direkt.
Er arbeitet
direkt
nicht mehr bei uns.
Okay, also Dreist gewinnt nicht in diesem Fall.
Es gibt leider auch Dreiste, die gewinnen, aber der hat zum Glück. Na gut, er hat anders gewonnen dann später, aber nicht bei uns. So.
Ja, gut.
Zurück zu Star Wars. Danke für diesen kleinen Exkurs ins Berufliche.
Gerne.
Die neue Trilogie wird ja sehr unterschiedlich aufgenommen. Die negativen Stimmen sind da oft sehr laut. Nimmst du das wahr? Ich höre ja. Und was macht das mit dir?
Ja, also ich nehme es natürlich wahr, weil es mich auch total interessiert. Was macht das mit mir? Also ich glaube, dass vor einigen Jahren das noch mehr mit mir vielleicht gemacht hätte oder mich vielleicht mehr erschüttert hätte oder so, aber ich halte dann schon an meinem eigenen Gefühl fest und vertraue darauf, dass es halt das, wie ich es empfinde, aber höre mir sehr gerne die kritischen Stimmen an und stimme auch hier und dort mit ein. Also ich sage nur, Episode 8 ist auch nicht so ganz nach meinem Geschmack gewesen. Ja, das ist natürlich irgendwie traurig. Es ist schon traurig, wenn die Fans nicht alle glücklich gemacht werden können, dann finde ich es schon schade. Wenn sie gute Gründe haben, enttäuscht zu sein, umso mehr. Wenn es sich ein bisschen aus den Fingern gesaugt anfühlt, dann denke ich, ja, man kann es halt nicht jedem recht machen.
Was hat dich an Episode 8 denn gestört?
Wie lange haben wir Zeit? Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich, ja. Also ich will es nicht so ins Detail gehen, aber grundsätzlich war für mich schlimm, dass die Storys alle so auseinandergerissen wurden, dass die Entwicklung von Luke fand ich furchtbar. Ich mochte den Humor nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, es war nicht mehr der Star Wars Humor. Es hat sich selbst irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Was noch?
Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, vielleicht reicht das erstmal.
Du unterstützt
die vielen
Kritiker an der Stelle tatsächlich. Ich versuche das mal zu verteidigen. Also ja. Episode 8 ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Die Tatsache, dass Luke sich zurückzieht auf die Insel, weil er gesehen hat, er hat da mit dem, was er Gutes errichten wollte, aber eigentlich das Böse hervorgerufen. Deswegen entscheidet er jetzt, time for the Jedi to end. Das ist doch in sich nachvollziehbar.
Ja, ist es. Aber das, also Ja, ich finde, man kann das so erzählen und es ist jetzt nicht falsch, aber so wie wir Luke kennen, war er immer dieser wahnsinnig hoffnungsvolle, positive, diese positive, treibende Kraft. Und ja, ich finde es einfach schade, dass man hätte mehr vielleicht den Zweifel erzählen können als die finale Entscheidung, dass es wirklich alles total schlimm ist und nein und ich bin da raus und ciao. Das war so
vollendete Tatsachen und wir können es nicht nachvollziehen. Anders als in Episode 6, als Yoda gestorben ist und er den Auftrag hat, Luke, du musst dich noch einmal Darth Vader und dem Imperator stellen. Und Darth Vader ist übrigens dein Vater, ich bestätige dir das hier gerade. Und dann sehen wir Luke an seinem X-Wing R2-D2 und Luke sagt, das schaffe ich nicht, R2. Das kann ich allein nicht schaffen. Dieser Moment hat gefehlt in Episode 8 oder im Weg zu Episode 8. Ja, das stimmt. Und der ist bis heute auch nicht geliefert, auch nicht im Buch- und Comic-Kanon sehen wir den nach wie vor nicht. Und der gehört sowieso in den Film. Gut, das kann ich nachvollziehen. Dann kehrt Luke aber zurück. Und das sehr Jedi-mäßig, indem er diese noch nie gesehene Aktion macht, sich sozusagen sein eigenes Selbst projiziert, Lichtjahre entfernt nach Krayt und dann da die erste Ordnung auffällt, dass der Widerstand fliehen kann.
Ja.
Und opfert sich damit. Er gibt sein Leben auf für dieses Manöver. Das ist episch, Jedi und Luke-Heldentum.
Ja.
Ist das nicht würdig für Luke Skywalker? Repariert das nicht? Für dich nicht?
Doch, schon. Schon ein bisschen. Mhm. Schon ein bisschen, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist da auch Mark Hamills Empfindung zu sehr auf mich übergegangen, weil ich meine zu spüren, während er das spielt, dass er es eigentlich nicht annimmt. Er hat sich ja selber auch sehr kritisch dazu geäußert, zu Lukes Entwicklung. Und ich meine, das so ein bisschen durchzuspüren, dass da irgendwas hakt, dass es nicht so ganz rund ist. Und ja, das Finale macht schon doch ein bisschen wieder was gut.
Ja, aber der Bruch ist nachweisbar, da hast du schon recht. Einmal in der Art, wie man Mark Hamill sieht. Und da ist bezeichnend das Ende von Episode 7, Lukes Gesichtsausdruck, als Rey vor ihm steht und das Lichtschwert hinhält, da guckt er so, wie wir ihn kannten aus der alten Trilogie. Yeah. Und dann, als wir in Episode 8 sehen und Rey ihm das Lichtschwert hinhält, guckt er ganz anders.
Ja.
Da ist der Bruch visuell richtig auch zu sehen. Das ist nicht zu reparieren, da muss ich allen Kritikern auch recht geben. Findest du trotzdem, dass die Linie, die gezogen wird von Episode 7 bis zur Episode 9, stimmig ist?
Also ich merke einfach dadurch, dass JJ in 9 so viel reinpressen musste. Also es passiert einfach so viel in diesem Film. Es sind eigentlich quasi 2 Filme in einem, dass da die Story schon ganz schön krasse Haken geschlagen hat, die man dann im letzten Teil nochmal ebenso schnell irgendwie alles zurechtbiegen muss oder will. Und ich finde es schade, dass man merkt, dass es keinen Plan gab von Anfang bis Ende, wo man sich für eine Story entschieden hat und sagt, so machen wir es und das erzählen wir. Und es gibt einen Showrunner, der sieht zu, dass diese Linie verfolgt wird und der Bogen gespannt wird und dass man dann am Ende dort ankommt, wie man sich's halt überlegt hat. Und ich finde es schade, dass man es der Trilogie anmerkt, dass der eine ganz andere Vision hatte als der andere und es schon, also 8 hat das einfach in so eine andere Richtung katapultiert, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit war, dann wieder eine andere Richtung einzuschlagen. Und von daher, ich weiß gar nicht, ich würde das gerne mal ausprobieren, ob man 7 und dann gleich 9 gucken könnte, ob das funktionieren würde.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Nein, kann man nicht.
Ja, kann man wahrscheinlich nicht.
Zu viele Referenzen in 8 allein, Akto, was Luke da macht, was Luke da sagt, der X-Wing im Wasser, das sieht man alles erst in Episode 8. Und auch die Zweifel, die er da hat, die korrigiert er in Episode 9 und sagt, ich habe mich geirrt.
Ja.
Das würde natürlich fehlen. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses Pflaster, ich habe mich geirrt, haben sie nur draufgeklebt, weil es sein musste durch Episode 8.
Mhm.
Du hast gesagt, es gab keinen Plan. Das ist ja eine These, die im Fandom, im kritischen oder überkritischen Fandom immer wieder so rausgehauen wird. Es gab keinen Plan. Weißt du das oder ist das eine Vermutung? A feeling, ein Gefühl.
Ja, es ist ein Gefühl, glaube ich. Also ich habe schon so ein paar Informationen im Studio gehört, die auch aus London kamen, wo ich dachte, okay, das würde das bestätigen. Also ich gehe einfach auch so ein bisschen davon aus, dass Disney schon auch sehr darauf bedacht ist, den Leuten das zu geben, was sie sich wünschen. Insofern, dass man sich da so ein bisschen was offen hält, wie reagieren die Leute auf gewisse Geschichten, auf gewisse Figuren und das dann halt anpassen. Auch so, okay, Rose ist nicht so gut angekommen, dann kommt sie halt in Episode 9 nur noch wirklich so gut wie gar nicht vor. Solche Entscheidungen, glaube ich, sind wirtschaftlich. Ja, und ich glaube, wenn es einen großen Plan gegeben hätte, hätten sich so große Veränderungen gar nicht ergeben können.
Ich versuche mal dagegen zu halten, dass es doch einen Plan gab. Erstens, Kathleen Kennedy, die Chefin von Lucasfilm, hat das neulich erzählt, dass es einen Plan gab. Es gab nur ein großes Brainstorming mit dann auch 18 verschiedenen Varianten, wie es ausgehen könnte. Und da haben sie sich wirklich nicht festgelegt, wie es dann wirklich ausgeht im Detail. So habe ich sie verstanden. Und dass es doch eine gewisse rote Linie gab, die sogar bis zu Palpatine führt, lässt sich durchaus auch nachweisen, wenn man das Star Wars-Universum über die Filme hinaus nimmt und die Bücher dazu nimmt, die seit 2015 sind die ersten Bücher unter Disney erschienen. Wenn man die nimmt, dann sieht man schon, diese Palpatine-Rückkehr wird in gewisser Weise vorbereitet.
Ah, okay, weil das ist nämlich mit einem Punkt, der mich dazu geführt hat, zu sagen, es gab keinen Plan, weil irgendwas mit Palpatine hätte man in 7 und 8 schon in den Filmen irgendwie mal andeuten können.
Ja, und wenn nur wie in Episode 4 in New Hope, dass man einmal sagt, der Kaiser, da ist irgendjemand, ne? Da ist der Imperator. In Episode 5 sieht man ihn einmal als Hologramm. Aber dadurch wurde er für uns ja auch als Bösewicht in Episode 4 und Episode 5 überhaupt nicht greifbar. Das hätte ihm hätte nicht geholfen. So, und in der neuen Trilogie 7, 8, 9, in 7 und 8 ist er nicht zu sehen, aber es wird in den Büchern, die zwischen 6 und 7 spielen, erzählt, der hat was vorbereitet für seine Rückkehr.
Ah, okay, gut.
Da habe ich eine Podcast-Folge gemacht, Palpatine und seine Flotte, wie das vorbereitet wird, dass sie zurückkehren. So. Und ich will jetzt demnächst auch nochmal ein Update machen zu Palpatine, inwiefern das schon aus meiner Sicht passt, wie sie ihn darstellen und wie die Rückkehr passt. Ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht in letzter Zeit, geht das überhaupt? Und erst war mein Gefühl so wie deins, nee, das stimmt was nicht, irgendwie fehlt da was in der Erklärung. Und mittlerweile denke ich, das haut schon hin. Aber ich schweife ab. ändert nichts daran, dass du einen Bruch empfunden hast. Und das akzeptieren wir so. Das akzeptiere ich auch bei anderen Fans. Ich erlebe das teilweise auch so. Aber Episode 9, sind wir uns einig, repariert da viel.
Ja.
Trotzdem fragt mein Hörer Richie, hättest du an Rays Entwicklung in Episode 9 gerne was geändert?
Also ich hätte es spannend gefunden, wenn die dunkle Seite doch noch mehr durchgekommen wäre. Wenn man wirklich nicht nur diese Gedanken, die sie ausspricht, wo Finn dann sagt, Ray, das klingt überhaupt nicht nach dir, sondern vielleicht auch mal tatsächlich, ja, also dass sie so…
Dass man sie tatsächlich nicht sieht als dunkle Jedi auch?
Ja.
Und nicht nur dieses kurze Image? Ist es das, was du willst? Die dunkle Rey sehen?
Nee, ich glaube nicht, sondern halt, dass man noch stärker den Konflikt sieht. Vielleicht auch in dem Moment, wo Palpatine ja auch sagt, du kannst sie alle retten, wenn du jetzt den Thron besteigst. Dass da vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass Rey schon eigentlich die ganze Zeit ziemlich klar auf der guten Seite bleibt. Und dass sie nicht wirklich hin und her gerissen ist. Und ich glaube, das hätte ich spannend gefunden, wenn es doch vielleicht mehr reale Möglichkeit gegeben hätte, dass sie es vielleicht doch auf die dunkle Seite, dass sie sich für die dunkle Seite entscheidet.
Das ist ein Kritikpunkt, den ich unterschreiben würde. Ich habe zu oft nur angedeutet, was es an negativen Konsequenzen geben könnte, aber sie werden nicht durchgezogen und nicht gezeigt, zumindest oft genug. Es ist auch, als Chewie mutmaßlich stirbt und dann doch nicht stirbt. C-3PO opfert mutmaßlich seine Identität und dann kriegt er sie doch wieder hinterhergeschmissen. Das wäre stark gewesen, wenn man es durchgezogen hätte. So ist es ein bisschen wertlos. Dieses C-3PO-Opfer ist fast nicht mehr, ist kein Opfer mehr, weil er wieder der Alte ist. Und dadurch wird es schwächer. Das kann, ja. Am Ende sagt Rey, wer sie ist, wie sie heißt.
Ja. Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Hat sich das für dich richtig angefühlt, als du das gesprochen hast?
Als ich es gesprochen habe, hat sich's überhaupt nicht richtig angefühlt.
Komm, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich bin jetzt die alte Frau mit dem Reittier. Und hier ist seit schon so lange keiner mehr gewesen. Wer bist du?
Ich bin Rey.
Rey. Rey weiter?
Rey Skywalker?
So hat sich das für dich angefühlt.
Ja, so hat sich das für mich angefühlt.
Oh, wow. Das,
also,
befremdet
beim Sprechen,
warst du.
Ja, ich war wirklich befremdet, weil ich dachte, wow, what a ballsy move. Ich war so, oh, krass, echt, das macht sie jetzt einfach. Jetzt sagt sie einfach, sie heißt Rey Skywalker. Wow.
Dem aber Luke und Leia ihr ja so zunicken. Ja, okay, kannst du ruhig machen.
Genau, und das habe ich nämlich alles nicht gesehen. Ah. Und als ich es dann im Kino gesehen habe und sie zögert, und dann die beiden ihr erscheinen und wirklich ja wie ihre Eltern dort stehen. Und es sind auch nur die beiden. Hätten ja auch noch mehr erscheinen können.
Boah, hab ich auf Anakins Machtgeist gehofft.
Ja, ich weiß. Ich glaube einige. Mhm. Aber dann war es für mich total schlüssig und wunderschön. Ich dachte dann so, ja, klar. Doch, ja. Mhm. Das finde ich gut. Mhm.
Und dann nimmt sie ja dieses lustige Lichtschwert raus.
Ja.
Der Sohn eines meiner Hörer, Brian, 13 Jahre alt, möchte von dir wissen, ob du irgendwelches geheimes Hintergrundwissen hast über Rays neues Lichtschwert.
Leider nein. Es ist für mich genauso ein Mysterium wie für alle anderen. Ich sehe, dass Elemente von ihrem Stab da mit dabei sind oder meine sie zu sehen. Und dass sie self-made, wie sie ja auch in Episode 7 aufgetreten ist, halt sagt, nee, die beiden Lichtschwerter, die mir übergeben wurden, die bringe ich an den Heimatort und erweise den beiden damit die letzte Ehre sozusagen und mach aber mein eigenes Ding.
Ja.
Ja.
Und da spielt was ein wichtiges Thema eine Rolle, dass Star Wars seit dem ersten Film 1977 immer wieder thematisiert. Es sind viele große Themenfelder, die immer wieder vorkommen. Und eines ist Generation. Die aktuelle Generation ringt mit dem, was die vorherigen Generationen hinterlassen haben. Kannst du das nachfühlen in dem Film und wie ist da für dich, gibt es da eine Botschaft in dem Film für dich?
Ja, also ich glaube schon, dass die Botschaft ist, das Gute muss überleben und der Spirit, der halt aus der Skywalker-Familie kommt, der soll weitergetragen werden und auch auf andere übertragen werden. Und wir sind nun nicht mehr da, wir können das nur noch begrenzt tun, deswegen liegt es nun an dir, das fortzuführen. Und ich glaube, so ist es ja eigentlich immer, denn alle müssen irgendwann gehen. Niemand geht je wirklich, aber
no one's ever truly gone, ja.
Ja, ich denke schon, dass sie sich ihrer Aufgabe bewusst ist und dass sie das auch dem gerecht werden wird.
Wenn du die Wahl hättest, eine Fortsetzung zu machen über Rays Geschichte, wie würde die aussehen?
Oh. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Weil ich bin ja im Gegensatz zu zum Beispiel meinem Freund total überzeugt, dass wir Rey nicht wiedersehen. Mhm. In einer weiteren Serie, Episode, wie auch immer. Deswegen habe ich darüber noch überhaupt nicht nachgedacht. Ich glaube, Nee, das wüsste ich jetzt okay. So spontan nicht.
Also du siehst jetzt sie nicht einen neuen Jedi-Tempel eröffnen oder hier einen neuen, die Skywalker Ranch wieder herrichten und Feuchtfarmerin werden auf Tatooine? Irgendwas davon? Was ist wahrscheinlicher?
Ja, also einen Jedi-Tempel könnte ich mir gut vorstellen. Doch das fände ich ziemlich schlüssig.
Sonst hätte sich nicht dieses Lichtschwert sich nochmal gebaut. Ne? In dem Moment, wo sie die beiden anderen begraben hat, hatte ich erst gedacht, okay, sie will jetzt auch gar nicht mehr was weiterführen. Mhm. Aber das ist Spekulation. Hör ich daraus, dass du gar nicht damit rechnest, dass wir dich nochmal als Rey irgendwo hören werden?
Also ich denke, wenn dann noch im Zuge der Episode 9, dass es da vielleicht noch Spiele oder wie auch immer geben wird, wo wir vielleicht gefordert sind. Aber ja, ich denke nicht.
Wer weiß, ich meine, hätte uns einer noch in den, Anfang der 2010er, später noch gesagt, es wird irgendwann mal wieder die ganze Truppe inklusive Harrison Ford sich nochmal hergeben für sowas und alle deutschen Synchronsprecher sind nochmal gefordert, das zu machen. Wer weiß, was in 20, 30 Jahren ist, wenn Leute, die kleinen Jungs, die neben mir im Kino saßen, zwei Plätze weiter, wenn die nostalgisch werden, machen die das vielleicht. Ja. Und dann schreiben die dir hoffentlich keine E-Mail, sondern schicken dir gleich ein Hologramm oder was auch immer.
Ja, genau.
Also, lasst uns so langsam zum Schluss kommen. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass du das machst, dass du ein Teil bist von dem, was uns allen so am Herzen liegt. Auch wenn wir können sehr kritisch sein im Fandom. Ich hoffe aber, dass es so bleibt, wie du sagst, dass du dich da zu Hause fühlst und da wohlfühlst und dass wir fair mit dir umgehen. Zumal du schreibst es ja nicht. Du spielst es nicht. Also nicht visuell. Du spielst die Stimme. Du bist da abhängig auch so ein bisschen von dem, was andere da vorgeben. Aber trotzdem prägst du das deutschsprachige Ohr und das ist total wichtig. Dankeschön, dass du das machst und danke, dass du hier im Bucketheads Podcast mitgemacht hast.
Ja, mit der allergrößten Freude.
Hast du etwas, wo meine Hörer dir folgen können? Irgendwo auf Instagram, Twitter, Facebook?
Ja, ich bin sehr aktiv auf Instagram und da könnt ihr mich unter meinem vollen Namen Kaya Marie Möller finden und ich freue mich sehr, wenn ihr mir folgt.
Mach das. Dann lass uns Tschüss sagen mit einem kleinen Mini-Hörspiel. Hast du noch mal Lust, was Kurzes zu
Natürlich.
Machen? Ich würde mit dir gerne noch mal eine der letzten Szenen spielen aus Episode 9. Wir spielen die Szene zwischen Rey und Palpatine. Du, Rey, ich, Palpatine. Leider spricht Rey da nicht viel, aber die Szene ist trotzdem total mächtig. Versetz dich rein in diese Situation. Das Finale, wir sind in Palpatines Thronsaal und Rey steht Palpatine gegenüber. Hm. Und Palpatine sagt, du bist ein Niemand. Eine Schrottsammlerin ist der Macht, die ich in mir trage, nicht gewachsen. Ich bin alles Sith.
Und ich bin alle Jedi.
Ich liebe diesen Satz.